Deutschlandfunk. Das Feature.
Also die 80er, soll ich jetzt über die 80er erzählen?
Im Kern geht's um die 80er. Bukarest. Wie an zu langen Ferientagen, gebaut von einer Clique Riesengören aus allem, was sie kriegen konnten. Pariserische Bausteine, maurische, neoklassizistische, Jugendstil, Zwischenkriegsfelsen, eine Armada von Brunnen, Heere von Arbeiterburgen und Risse, Sorgen, Narben. An einer Wand der alten Uni klettern schwarze Buchstaben wie eine Gruppe Raben. Adoa Piazza Tiananmen, zweiter Platz des himmlischen Friedens. In Sichtweite Kreuze, gemalte Handschellen, Graffiti-Köpfe, einer mit ausgekratzten Augen, Blumen, hingelegt, in Stein gemeißelt. Hier wurde für die Freiheit gestorben. 21. 22. Dezember 1989. Der Revolutionsplatz, ein Stück nördlicher, ist umstellt von Winter. Ein Marmorstachel sticht 25 Meter in den Himmel. Wiedergeburtsdenkmal. Freiheit am Spieß. Zu seinen Füßen 1000 Opfernamen und weißgrau abgeplatzte Kacheln. Auch das Innenministerium hat die Farbe schmutzigen Schnees. Der breite Balkon, auf dem Ceausescu seine letzte Rede gestammelt hat. Auf das Dach, von dem sein letzter Hubschrauber floh, zeigt eine enorme, gespaltene Bronzeklaue. Sie gehört zum Denkmal für Iuliu Maniu, das dem früheren Parteihaus den Rücken zukehrt. Sitzend. Der echte Maniu, Zwischenkriegspremier, starb 1953 in der Kälte eines stalinistisch-rumänischen Gefängnisses. Lang lebe Ceausescu, die Partei und das Volk. Lang lebe Rumänien. Die Trikolore, dieses Blau, Gelb, Rot, wie es auf dem Hubschrauberlandedach des Innenministeriums zittert, mochten alle. Maniu, die Ceausescus und auch Poporul, das Volk, singt. Lang lebe die Trikolore. Damals wie heute. So rätselhaft geht es weiter. Zugfahrt durch die Karpaten. Umul heißt eine der Felskronen. Mensch. Ein anderer Fels trägt ein Heldenkreuz aus weltkriegszerstörten Brücken. Dunkel der Wald, verscherbelt Bärenfell und Holz. Versteckt an seinen Rändern Heuschober und Blechdächer. Und hinter den Wäldern Transsilvanien. Wenn nötig, sind wir ein Land von Soldaten oder eine Kette der Karpaten. Wie in Bukarest haben auch hier manche Hausgesichter Wintersprossen um Fensterwangen oder Giebelstirn. Einschusslöcher. Hagelkörner klein, kaum ausgewaschen. Erst 3 Jahrzehnte alt. Und an anderen Wänden sind Fetzen von Rot. Hängen geblieben an Graffiti-Dornen. Was ist das? Etwa noch... Kann das sein? Blutspur? Flamme? Krimi.
Liviu und Ceausescus kalte Klaue. Von Paula Schneider.
Wir hatten hier kein Gas, also gab es nur ein Mini-Flämmchen. Das Gas hatte so einen kleinen Druck, dass man davon keine Wohnung heizen konnte. Und in der Nacht hat man sich Mützen und Wollmäntel angezogen, um den Winter zu überleben. Der Strom wurde auch abgestellt regelmäßig. Und gerade am Abend war es dann schlimm, wenn man nur 2 Stunden abends Licht hatte und dann den Rest der Nacht irgendwie kein Licht mehr hatte. Und dann hatten wir auch so Petroleumlampen, die standen hier. Ach, da ist ja noch eine. Die ist aus der Zeit.
So kalt und dunkel war es in Rumänien, selbst hinter den Wäldern, nicht immer. Als Ceausescu die Macht erklommen hat, Mitte der 60er, unauffälliger Ziehsohn und Nachfolger des Staatspräsidenten Gheorghe Dej,
dann war ja diese große Anspannung der stalinistischen, poststalinistischen Zeit ja vorbei eigentlich. Und dann begann ja diese Öffnung in den frühen 70ern. Und die hat ja dann leider Ende der 70er dann aufgehört. Und ich habe nur diese große Mangelzeit der 80er erlebt. Ja, wo es nichts zu kaufen gab in den Läden. Am Land konnte man Selbstversorger sein, von seinem Gemüsebeet leben, aber nicht in der Stadt.
Diese Stadt, Brasov, auch Brasso, ungarisch, steht an den Ortsschildern. Kronstadt, sagt die deutschsprachige Minderheit, die oft nur noch in den Ferien an den alten Küchentischen sitzt. Silvia Poppers Mutter gehört dazu. Der Vater war Rumäne, Arzt.
Der hat die Intensivstation im Kronstädter Kreiskrankenhaus geleitet. Ärzte haben ja auch Geld genommen im Kommunismus, nehmen sie auch heute noch. Diese Korruption der Ärzte in Rumänien war damals schon sehr stark. Und wahrscheinlich hat mein Vater auch Geld genommen, aber ich glaube, damals hat er eher Kartoffeln genommen als Geld. Kartoffeln und ein Stück Rindfleisch und ein Huhn und sowas, was man zum Essen braucht. Dadurch haben wir nicht Hunger gelitten. Diese Welt, in der man gelebt hat, die war schon schizophren.
Aici Radio Europa Libera.
Also mein Vater hat mit uns Kindern nicht direkt gesprochen. Aber dass er das Regime so nicht gut geheißen hat, das habe ich dann verstanden. Auch dass, also das Radio Europa Libera lief bei uns immer abends, wenn es dunkel war. Dann hörte man dieses Quietschen. Sind das Kurzwellen oder Langwellen beim Radio, wenn man so sucht? Und dann quietscht es so. Und wenn ich diesen Ton hörte, dann wusste ich, okay, der Papa hört das verbotene Radio. Am Ende war mein Vater auch ein Wrack. Manche haben sich das Leben genommen, aber manche sind dann auch in dieser großen Lüge, in der man gelebt hat, sind sie dann, die haben einfach weitergemacht, haben sich arrangiert mit der Lüge, aber sind dann innerlich doch zerbrochen daran. Und mein Vater, der natürlich viel wusste, weil er leitender Arzt war und vielleicht den Levi auch als Patienten gehabt hat, möglicherweise, der hat dann auch nichts erzählt. Als der Levi auf dieser Skipiste brannte, haben ihn Touristen zufällig gesehen und ich weiß nicht, ob es Bilder davon gibt, wahrscheinlich nicht.
I was at the ski resorts up in Fiona Brasov, skiing away, came to the bottom to watch a couple friends and...
Nur Bilder in wenigen Köpfen gibt es und da umso unerbittlicher. Im Kopf von Douglas zum Beispiel, Douglas Wallace. Bis zum 2. März 1989 ein junger Schotte, Barbetreiber, der einfach billig Skiurlaub wollte. Rumänien? Egal. Hotel, Schnee, Piste. Dann plötzlich am Waldrand ein Schrei. Und ein Feuer. Das lief. Das sich selbst schlug. Ein brennender Mann. Ein Unfall? Hin. Schnell. Irgendwie helfen.
I didn't understand what was going on. I thought it was an accident. And the person was on fire, so I ran.
Es ist ja doch eine sehr seltene Art des Protestes, eine sehr drastische, ja, tödliche natürlich eben. Und das haben ganz wenige den Mut aufgebracht, das zu machen. Eine sehr rätselhafte Tat eben auch zugleich. Die Kälte und die Graue, die war schon mit Händen zu greifen. Es war, Umweltschutz war ein Fremdwort. Die Schlote haben gequalmt ohne Ende. Die Straßenbeleuchtung war auf ein absolutes Minimum nicht reduziert. Sie war einfach nicht gepflegt und nicht im Stand gehalten. Auf jeder Straße hat irgendwo eine Funzel gebrannt, wenn überhaupt. Und man hat sich, es ist hell wie in einem Büffel, wie man in Siebenbürgen sagt. Das war sehr wörtlich damals teilweise. Also, und da sind halt auch die stupidesten Unfälle durch sowas passiert. Beim Menschenleben hat nicht viel gezählt, so gesehen. Für die, die Macht in den Händen hatten.
Nochmal ein Fetzen Rot an einer Mauer. Blutrot, Feuerrot. Drunter verblasste Schrift. Bro? Lee? Thomas hat eine Ahnung. Historiker ist er. Archivar der einst verbrannten schwarzen Kirche. Für Spuren da. Auch er kennt die späte Ceausescu-Phase aus der Kindheit.
Das ist die Zeit der Gasexplosionen gewesen in Kronstadt und überall im Land, wo man ja mit diesen Kachelöfen geheizt hat in den Wohnungen, mit Gasbrennern, die noch keinerlei Zündsicherung drin hatten. Und dann hat es halt verschiedene Explosionen gegeben und sind Menschen gestorben dadurch.
Sorgengebeugte Altstadtdächer bleiben unten in der Ebene. Hoch geht es, ins Gebirgsknie auf Spur des Rätsels. Lee. Livio.
Wie sieht's hier aus? Naja, wie bei den Comanchen unterm Sofa, oder? Wie hieß das bei Bulli?
Das Ortsschild sagt Pojana Braschow. Schulerau, sagt Thomas. Thomas Schindilariu. Nach Münchner Studienjahren wieder fest hier verwurzelt, mit deutschen Ämtern und rumänischem Humor.
Ja, wir haben diese Skipiste zu Hause immer den Idiotenhügel genannt, weil es eine Anfängerpiste ist. Offiziell heißt sie Bradu, Tanne. Früher in den 70er Jahren auch schon mit Nachtbeleuchtung und jetzt seit einigen Jahren wieder nachtbeleuchtet. Das ist jetzt nicht nonstop, aber doch bis spät abends, vor allem am Wochenende. Und 89, am 2. März, ist ja dann hier Liviu Babeș runtergefahren als brennende Fackel. Und etwa in dieser Höhe, wo wir jetzt gerade stehen, ist er zusammengebrochen.
How high were the flames? Do you remember?
Probably 8 to 10 feet.
2-3 Meter hohe Flammen. Am Mann, der aus dem Wald getaumelt war. Was also? Douglas rief Hilfe, zog im Inneren die Skijacke aus, versuchte damit zu löschen. Wusste nichts über den Mann. Nur, dass er brannte. Und noch stand. Lief.
He was just moving around. He was not trying to say anything. The only time he said something was probably on the initial, when he lit himself, the initial pain.
Nach dem ersten Schmerzensschrei kein Wort mehr, kein Laut.
And I didn't understand what had just happened. And ambulance, and there was a lot of commotion going on. And somebody, we seen something up by a tree. Well, we seen his skis and all that up by the trees. And there was a note.
Am Pistenrand, unter den Bäumen, die Ski des Mannes. Sein Rucksack, ein Benzinkanister und ein Schild mit einem Messer an einem Stamm gepinnt. Schreie auf Pappe. 4 Wörter, taumelndes Deutsch.
And the note said, stop murders, Brasov, Brasov, Auschwitz.
Stopp, Mörder. Braschow gleich Auschwitz. Auschwitz?
Es waren schreckliche Zeiten. Man war ja eingesperrt im Land. Und die Schraube wurde immer langsam, immer mehr angezogen, etwa 10 Jahre lang. Von 79 bis 89 begannen immer mehr Verbote, Hindernisse, schlimme Sachen. Das kam ja nicht auf einmal, das hätte sich auch niemand gefallen lassen, es wäre nicht gegangen. Aber so peu à peu hast du das wie eine heranschleichende Krankheit bekommen. Und erst als es ganz schlimm war, hast du gemerkt, dass du eigentlich mehr als verletzt bist, krank.
Ursula. Ursula Philippi.
Kann keinen verstehen, der sagt, die guten alten Zeiten oder im Kommunismus war das einfacher. Es war eine große Demütigung der Menschen in allem.
Egal, ob das jetzt Toilettenpapier, irgendwelche pharmazeutische Artikel oder Monatsbinden gab es sowieso keine. Da wurden andere Sachen verwendet. Oder ob es, was weiß ich, ein Päckchen gefrostetes Fleisch gewesen wäre. Man musste für alles stundenlang anstehen. Und dazu war ja fast alles an Lebensmitteln rationiert. Ja, wir hatten so eine Lebensmittelkarte.
Carmen. Carmen Elisabeth Pocianu. Germanistikprofessorin an der Transylvania-Universität Braschow. Komödiantin, Dichterin.
Heimatstadt 85. Lichtlos glimmt die Stadt, rückt immer mehr gen Osten ab. Als ob der Atomkrieg drohe, sagt Mutter und bläst die Kerzen aus. Wir stehen uns die Zeiten in den Bauch, zerfleischen und blicken solcher Art einander in die Zähne. Kreaturen versinken, gurgelnd in der Schlacke. Etwas sickert durch unsere Krallen nach. Die Letzten kaufen das Lachen der Ersten.
Ceausescus kalte Kralle, griff an Heizungen, an Hirne, ließ nicht mal die Leiber in Ruhe. Gebären sollten sie 4 Kinder pro Frau.
Ich bewundere den Mut der Welt. Sie sieht sich das an, Tag für Tag, und vermag ruhig zu schlafen bei Nacht.
Unvermeidlich steht uns allen Schnee bevor.
Prin graiul lor, din zare până în zare, de pașnică zidire, dem vorbesc.
Bei so viel Kälte kein Wunder, wie groß die Rolle war von Feuer und Flamme. Schon auf dem ersten Wappen der Volksrepublik, dann der Sozialistischen Republik Rumänien, stand über Felsen und Wald groß die Sonne.
Meșter Faur și Ceaușescu gândul înțelept.
Als Sohn der Sonne ließ sich Bauernsohn Nicolae Ceaușescu im vorgerückten Alter besingen. Titan der Titanen, Licht, das selbst der Sonne trotzt.
Și astfel, firesc, prezentul suitor, de timpul viitor definitiv ne leagă.
Gemahlin Elena, noch weniger gebildet, war Wissenschaftlerin von Weltrang und Lichtstrahl durch die Ionen. Es funkelte nicht nur das Zepter, das sich der gelernte Schuster Ceaușescu zum Beginn seiner Präsidentschaft hatte fertigen lassen. Er wünschte eine Zauberwelt aus Heldenmythen, Marmor und Gold. Meisterstück seines Zäsarenwahns, der Palast des Volkes, der Boulevard des Sieges des Sozialismus. 28 Kirchen wurden weggerissen oder versetzt. Marmor für Grabsteine wurde knapp. Heute heißt der Bau Parlamentspalast. Ein gewähltes Parlament verläuft sich in Diktatorstraum. Und manchmal auch die EU. Ganz genutzt sind über 1000 Sälen nie. Und wenn Kongresse oder Weinmessen zu Ende, wenn Touristengruppen käferklein um hohe Ecken verschwunden, die Kronleuchtereien hinter ihnen erloschen sind, zeigt das teuerste Gebäude der Erde sein wahres Gesicht. Das kalte. Marmortreppen, Spiegelsäle, eisbergschwere Kristalllüster. Eine Dämmergegenwelt aus Eis. Trotz der Allgegenwart eines Alten konnten sich junge Leute fürs kommunistische Rumänien erwärmen. Vor allem, als ein dichternder Nachwuchsführer aus einer Propagandazeitschrift großen Wanderzirkus machte. Flacăra, Flamme, hieß die Zeitschrift. Die reisende Talentshow Cenaclul Flacăra. Ein Flammenzirkel mit Gedichten, mit Folklore, Pop und Rock. In Theatern, Kirchen, Stadien. Rote Popstars. Am hellsten leuchtete ihr Guru Adrian Paunescu. Narrenfreiheit hatte er mit Huldigungsgedichten erkauft. Mit Dummen und mit Übermütigen zwischen Triasche Ceaușescu und Lang lebe die Freiheit. Der Dichter trank auch selbst vom Rauschmittel Macht, feierte mit Diktatorensohn Nico. Der alte Kondukator sah es mit Argwohn und feuerte Paunescu, als die 1615. Riesenfete abstürzte, mit Unwetter und Toten. ...1985, nach dem Aus des Flammenzirkels, war es richtig dunkel im Land. Ceaușescu gefangen in Realitätsverlust und Schuldenrückzahlungssparwut. Lebensmittel gingen ins Ausland. Nur noch 2 Stunden am Tag lief Fernsehprogramm mit nur einem Hauptdarsteller und dessen Frau. Kein Brot mehr. Keine Spiele. Wichtigste Schwarzmarktwährung, Zigaretten, Marke Kent. Doch nicht mal mehr Streichhölzer gab es.
They told me that he was crazy. You know, I said okay, but once we seen the note, we knew what it was. You know, first thing that came to mind to me, it was a Jan Pollock sort of thing.
Gehen Sie weiter, hieß es von Pistenaufpassern. Ein Verrückter, sonst nichts. Die Touristen aber hatten das Pappschild gesehen. Stopp, Mörder. Brasov gleich Auschwitz. Sofort war Douglas Jan Pollock eingefallen, der sich Fackel Nummer 1 nannte, Anfang 1969 mitten in Prag. der im Abschiedsbrief schrieb: Ich hoffe, es muss keine Nachfolger geben.
We went back to the hotel where I got interviewed by army personnel, probably security, I guess. But right away, I knew it was a Jan Pollock.
Man war dann so mit diesem schrecklichen Alltag beschäftigt und damit, wie man das irgendwie bewältigt oder wie man dem entkommen könnte, halt in diesen privaten Nischen. Ja, also es war so, diese ganze subversive Aktion gegen das System konzentrierte sich in kleine private Nischen, wie gesagt, in einer Affäre, in einer Party, in einem Lesekreis.
Extrem selten war Widerstand sichtbar, nicht organisiert und nie vorher so offen wie 1987 am 15. November in Kronstadt, Braschow. Weder abgespeist mit zu wenig Lohn, zogen Arbeiter in spontanen Streik statt wie verordnet zur Wahl. Hunderte, bald Tausende, sangen ein verbotenes Lied. Heute ist es die Nationalhymne. Schrien, nieder mit Ceausescu, nieder mit der Diktatur und stürmten den Sitz der Partei. Aus den Fenstern flogen Salami, Apfelsinen, Käse und es brannten Ceausescu-Porträts. Doch der Staat schlug zurück mit Folter, Prozessen, Totschweigen.
Jos dictatura.
Vrem mâncare.
Jos Ceausescu.
Vrem căldură.
În acel moment, oamenii au considerat că Ceaușescu a picat.
Braschow 1987. Zwei Jahre zu früh, heißt ein Dokumentarfilm. Der Macher, auch ein Livio. Einer, der noch lebt. 6 Jahre jünger als Livio Cornel Babesch, der in der Stadt des Aufstands so brandverzweifelt war. Livio Tofan aber ist erst nach der Wende wieder in Bukarest.
Ab Mai 1973 bin ich beim Radio Freies Europa gelandet.
Bei Radio Free Europe in München war Livio Tofan Nachrichtenchef. Seit 1980. Später auch Leiter der rumänischen Abteilung.
Die Rumänen haben einfach sich Ausländer, Touristen ausgesucht und sie angesprochen. Bitte nehmen Sie diesen Tisch mit. Und so hat das funktioniert.
Und der andere, der traurige Livio, auch einer der Radio Europa-Briefeschreiber, der vielen anonym.
On the plane, flew home and then realizing, you know, what had happened, contacted the papers.
Douglas konnte mit seiner Reisegruppe wieder abfliegen aus Rumänien. Er trug die Geschichte zur Sunday Times, zur BBC, zu Amnesty International. Und Livius' Aufschrei hallte über Radio Free Europe zurück hinter den eisernen Vorhang.
Radio Free Europe.
Damals dachte man, das dauert ewig. Und der Terror bleibt uns im Nacken, solange wir leben.
Ursula Philippi, damals Kantorin in Sibiu, Hermannstadt.
Und ich erinnere mich noch gut, dass eines Tages im September der Hans-Peter Türk bei uns erschien.
Sie spielt das Stück ihres Freundes, das so viel über die kalte Zeit erzählt.
Und dieses Stück mitbrachte, ohne viele Kommentare. Es war September 1989. Und es waren Variationen und Bearbeitungen eines Kirchenliedes. Es wandeln sich die Reiche, es wandelt sich die Welt, doch Gott, der bleibt der Gleiche, der sie in Händen hält. Das war damals schon recht ungewöhnlich und es konnte auch öffentlich so nicht aufgeführt werden. Es kamen dann diese letzten Verbote vom Diktator, also es gab zum Schluss ein Verbot der Vorhänge, die Konditoreien und die öffentlichen Plätze, die Restaurants, so es überhaupt gab, sollten keinen Vorhang mehr benutzen, damit man jederzeit hineinsehen kann, wer da drinnen sitzt. Und dann gab es auch so ein Verbot, nicht mehr als 2 oder 3 sollen sich versammeln dürfen, sonst ist es schon gefährlich. Diese Sachen haben sich unglaublich dann verdichtet. Das alles hat die Leute vollkommen zermürbt und auch so vernichtet.
Ohne die Konstellation jener Zeit wäre ja dass hier noch munter ein paar Jahre weitergegangen, ehe man in Rumänien so weit gewesen wäre, tatsächlich aufzustehen.
Der Mut, der in Rumänien im Dezember 89 dann zu bemerken war, den hätte es nicht gegeben ohne das Beispiel der anderen Staaten. Und wir waren ja hier beileibe nicht die Ersten, sondern wir waren eher die Letzten, die losgelegt haben.
Naja, dann ging es ja los im Dezember, 16., 17., sowas in Temeswar.
Demonstrationen, Schießbefehl, Ausnahmezustand. Plötzlich war er doch noch da, der Umbruch. Selbst eine 100-mal bewährte Jubeldemonstration kippte. Der Kondukator stand mit ratlosen Armen auf dem Balkon, auf dem sein Weg begonnen hatte. Ein kranker alter Bauer mit Resten von zu viel Macht. Als sein Hubschrauber dann abhob zur Flucht, brach das Chaos erst richtig los. Revolution? Oder Lovi-Luzie? Staatsstreichfunktion? Nicht nur Archive und Geheimdiensthäuser brannten. Armee lief über und Terroristen hieß es, überall.
Wir hatten eine Höllenangst, es war richtig Krieg für ein paar Tage.
Das Diktator-Ehepaar Ceausescu vor dem Militärtribunal. Er sei Präsident und Oberbefehlshaber und erkenne dieses Gericht nicht an. So immer wieder die stereotype Antwort Ceausescus.
Man lag ja dann am Boden, damit die Kugeln, die durchs Fenster kommen, wenn es schoss, dich nicht treffen. Aber es war so fürchterliches Geballer, so zwischen Weihnachten und Neujahr, dass wir mit unseren drei Kindern in Panik aus dem Haus sind.
Wer hat befohlen, in Bukarest auf die Menge zu schießen? Sogar jetzt noch schießt man auf Unschuldige. Wer sind die Fanatiker, die schießen? Ceausescu, ich werde nicht antworten. Es wurde nicht geschossen. Auf die Frage an Elena Ceausescu, was weißt du über den Massenmord in Timișoara, kommt ein schlichtes Nichts.
Die letzten Funken fürs Diktatorenpaar kamen aus Gewehren.
Das Urteil der Anklage, das außerordentliche Militärgericht verurteilt die Angeklagten einstimmig auf der Grundlage der Artikel 357, 162, 163 und 165 zur Beschlagnahme aller Güter und zum Tode. Verkündet am 25. Dezember 1989.
Jetzt verstummen allmählich die Stimmen, die Aufklärung noch erwarten oder völlige Transparenz. Es ist nicht ganz aufgearbeitet. Und wie das dazu kommen konnte, dass dann Bürger Waffen in der Hand hatten und aufeinander schossen. Und wie es auch so brüsk aufgehört hat. Nach einer Woche am 1. Januar war alles vorüber.
Maskenrevolution hieß der Umbruch bald. Telerevolution. Schnell hatte eine Gruppe von Siegern auf den Mattscheiben Freiheit ausgerufen. Bestand doch zum größten Teil aus Kommunisten. Die Wirrnisse aufgeklärt haben die nicht. Nicht aufgeklärt die über 1100 Toten.
Ich kenne keinen einzigen Terroristen und ich habe auch nie gehört, dass irgendein Mensch als Terrorist nachher verurteilt oder sonst wie bestraft worden wäre. Ob es überhaupt Terroristen gab, kann ich gar nicht wissen. Das ist ein schwarzer Fleck in diesem Land, dass die Vergangenheit uns nachfolgt und vielleicht geht es in diesem Land nicht gut, weil das Gepäck mitgeschleppt wird, das schlechte Gepäck. Weiß ich nicht.
Im ersten Jahr der Freiheit ging die Gewalt weiter. Zwischen Rumänen und ungarischer Minderheit, Unruhen mit Toten. Und Ion Iliescu, der Telesieger, rief Bergarbeiter zu Hilfe gegen antikommunistische Studenten. Wieder Tote am Universitätsplatz Bukarest. Gedenken an die Umbruchszeit ist schwierig. Und Erinnerung an den verzweifelten Liviu Cornel Babiš. An seinem letzten Tag hatte der Elektrikermeister mit Kunststudium seinen Arbeitsplatz ohne Ankündigung verlassen. Er war in den Bus gestiegen. Wo der Bus endet, eilen Telekabiners den Berg hoch. Seilbahnen. An einem Parkplatz eine Stele. Livio Cornel Babiš. 1942 bis 1989.
Zitat. Dieser Mensch hat sich selbst angezündet, um zu protestieren und um die Aufmerksamkeit der Menschen von überall darauf zu lenken, dass Rumänien ein riesiges Konzentrationslager war. Er ist die Fackel, die die Kerkermeister erleuchtet hat, oder die Folterknechte erleuchtet hat. Er ist die Lunte, die am 2. März 1989
gelegt wurde in Vorbereitung auf die große Volksexplosion oder die Explosion des rumänischen Volkes aus dem Dezember 1989. Aus dem Essay Der Märtyrer von Mircea Brâncu.
Über den Stein neigt sich ein angefahrener Laternenmast.
Das ist... Ich weiß es nicht, warum und wann sich Menschen anzünden. Ich meine, kann man da als einer, der das nicht vorhat, da wirklich drüber urteilen?
Ein Stück näher an den Lifttannen. Ein Kreuz, wie es sonst an Straßenrändern steht. Skifahrer hängen gern Jacken drüber oder Taschen. Außer an einem Tag im Jahr.
Und hier ist der Europa FM Lastwagen in seiner Sendekabine drin.
Eine aufgeblasene Werbefigur am Radio-LKW knickt, steht wieder auf, fällt, immer wieder, ein paar Meter vor dem Kreuz.
Let's put it this way: I never thought I would have had a tie with Romania and with something like this. But I'm looking forward to meeting her, and this would never have came out, you know. So.
It's your first time in Romania after 25 years.
25 years back. to this week today. Yeah, 25 years. I was 24.
25 Jahre später kam Douglas das erste Mal wieder ins Land und auch ins Fernsehen. Traumaverarbeitung. Der Schrei, die Flammen. Alles geschah genau hier, wo heute eine Imbisshütte steht und Coca-Cola rot flackt. Mit Gabriella, die ihren Vater als 10-Jährige hier verlor, ist Douglas heute befreundet.
Well, this is his daughter. And it all happened right here. I had sat down at the Coca-Cola sign, then it started.
Der Pistenzirkus ringsum hält nicht inne für die kleine Versammlung dunkler Mäntel am Rand. Genau wie an einem anderen 2. März 89.
What helped me the most in those moments, tragic moments, it was the words of Steinbeck in his novel The Winter of Our...
Livius' Tochter liest Briefzeilen ihrer Mutter. Von seinem Talent, seiner Schaffensfreude, vom schlimmen Winter.
I always recognized his talent and his imagination and his desire to create. And I looked to help him as much as I could, because he could express all those ideas and materialize them.
Schwere Grenzen werden gebracht für einen Helden mit eigenem Heldengesetz. Vom 3. Juni 1997.
Being his family, being his daughter, my mother being his wife, yeah, it's always going to be my father Bobby, and...
Für die Familie bleibt der Vater und Mann. Koliva gibt es, Totenkuchen, den süßen Nussgetreidebrei der orthodoxen Totengedenkfeier. Was übrig bleibt, wird in Plastikbechern mitgegeben. Ein Priester aber zeigt sich nicht für einen, der sich selbst zu Tode brachte. Oder hat sich Livio nicht selbst getötet? Mircea Brâncu rätselt seit den 90er Jahren mit. In seinem Buch Der Märtyrer steht, dass Livio noch lebte, als er in den Krankenwagen kam. Dass die Krankenpfleger Uniform unter ihren Kitteln trugen. Nicht mit der Absicht zu retten, sondern zu beseitigen.
Sehr gut dokumentiert ist dieses Buch und ich habe viel Sehnsucht und viel Herz. Ich bin auch ein Revolutionär, ja. Im Dezember, ich habe viele Blödsinn habe ich gemacht im Kloster hier. Kannst ein Roman schreiben.
Der letzte Akt der Gedenkfeier findet statt. Bei der Vereinigung von Kriegern, Verwundeten und Nachkommen von Helden. Als alle sitzen, wird der Schriftzug an der Wand angeschaltet. Türkis blinkt, 22. Dezember. 89. Dann Gläser hoch. Zuika. Heißt feiern, erinnern oder vergessen? Heute soll es nicht um Korruption bei den Sozialdemokraten nebenan gehen. Nicht um Prozesse wegen zu Unrecht erhaltener Heldenprämien mancher Berufsrevolutionäre.
Wein? Bier?
No, wine.
Beer, man.
Yeah?
Yes.
Better than that. No beer.
Oh, that's like...
Only wine.
It's like,
wine or what is fire water.
Douglas lässt sich kein Pflaumenfeuerwasser eingießen.
It had a really profound effect on me. Like, you know, it really affected me for a long time. You know?
Vor seinem Skiurlaub, damals mit 24 Jahren, hatte er einen Pub. Danach Albträume. Auch die Witwe wirkt, als könnte sie es immer noch nicht fassen. Etelka Babes.
Nu mi-au spus nimic ca colegii, dar nu mi-au dat de lucru. Vă dați seama, mergeam la serviciu să stai 8 ore.
Also, keiner hat nichts gesagt, aber Arbeit hat man ihr auch nicht gegeben. Sie ist dort Tag für Tag hingegangen, ist 8 Stunden umsonst da gesessen. So hat man sie isoliert.
Außerhalb der Gedenkfeiern fährt sie nicht zur Skipiste. Und Feuer zu sehen, hält sie bis heute kaum aus.
Die Sekuritate-Vertreter sind zur Arbeit gekommen, haben sie dort abgeholt, um sie nach Hause zu führen.
Fast haben Sekuritate und Justiz die schockstille Witwe in Watte gepackt. Und sie darin isoliert. So wie Livius' Grab in der Ecke des städtischen Friedhofs. Wer sich anzündet, musste ein Säufer sein und verrückt.
Die Beziehung zwischen Livius' Vater und der Restfamilie war weg nach dem der Selbstanzündung. Nicht einmal die Enkeltochter wollte der Großvater noch sehen, bis er im Oktober desselben Jahres an Krankheit dann gestorben ist. Also so sehr.
Alle ringsum haben Etelka und Gabriella gemieden.
Angst.
Wurden Sie eingeschüchtert?
Eingeschüchtert, das ist ein Klima der Angst. Deci era climatul ăla de frică.
Da, păi și eu mult timp după aceea mă trezeam noapte de noapte că tot auzeam că sună la sonerie și că e cineva noaptea. Și mă tot duceam, da. Și tot ziceam că vin și mă iau. Eram sigură că vin și mă iau și mă tot gândeam că...
Bis in die Nachwendejahre.
Angst saß damals in uns, die kann man gar nicht richtig erklären. Die war allgegenwärtig.
Streuen von Gerüchten, von Angst war die wirksamste Waffe der Sekuritate. Sie suchte nach Nahrung dafür in Livius' Bildern und Skizzenbüchern.
Aha, und da haben die Skizzenbücher wurden eingesammelt. Das Einzige, was die Sekuritate-Vertreter gestört hat an den Bildern von Livio Babes, war, es sind vielleicht zu viele Nackte da.
Beschlagnahmte Notizen blieben verschwunden. Viel zu tun für Spurensucher. Und für noch was will Thomas nach Bukarest, zum Sekuritate-Aktenlabyrinth.
Job der wissenschaftlichen Auseinandersetzung ist hier in diesem Fall herauszukriegen, was hat die Securitate im Fall Liviu Babes festgehalten? Da steht die Frage letztendlich auch im Spiel, na, was war das jetzt? Nicht? Wir haben ja zwei verschiedene Aussagen auf dem Tisch. Die eine, die so versucht zu deuten, das war gar kein Selbstmord, weil der war ja gar nicht so verbrannt. Den hätte man ja und das versucht quasi, in unnachweisbarer Form die Schuld der Securitate in die Schuhe zu schieben. Und wir haben die Sichtweise vom Schotten Douglas, der gesagt hat, der war so fürchterlich verbrannt, der hatte überhaupt keine Chance, ich hatte nie die Kraft, das der Familie zu sagen. So, und was ist jetzt wahr?
Zum Moment 89, 90 zurückzukommen, abgesehen davon, dass die Ceausescus dort in aller Öffentlichkeit auf dem Bildschirm erschossen worden sind. Das nächste, was passierte, war das Auftreten der kirchlichen Prälaten. Nicht? Und da gibt es halt so diese symbolischen Figuren, mal den Stefan den Großen, der jetzt, glaube ich, Stefan der Heilige heißt, und sehen Sie auch hier, haben wir einfach gewechselt, nicht in der Ceausescu-Zeit war er der Große und jetzt ist er der Heilige. Aber im Endeffekt ist es ja immer dasselbe. Die Rumänen haben tatsächlich so diese Tendenz zum Heroisieren, nicht? Also ich glaube, der rumänische Kommunismus hat auch deswegen so krasse Ausmaße angenommen, weil er auf dem Hintergrund der orthodoxen Kirche stattgefunden hat. Trotz allen, atheistischen und agnostischen Mentalitäten. Die Rumänen sind orthodox und sie sind eigentlich gläubig und sie sind noch mehr abergläubisch. Das ist wiederum auch ein Aspekt. Wenn man in eine orthodoxe Kirche geht, die Grundhaltung der Gläubigen ist eine unterwürfige, eine demütige Haltung. Und der rumänische Kommunismus war ja so etwas, nicht? Also alle wurden niedergedrückt und die höhere Instanz hat geschaltet und gewaltet.
Der Himmel über Rumänien ist groß. Knapp 90% rumänisch-orthodoxe und ein Dutzend andere Religionen. Als ungläubig gilt offiziell kaum einer. Bis auf die Witwe. Vielleicht. Ist das der Grund dafür, dass, hält per Gesetz hin oder her, kaum einer Livio Babesch kennt? Nicht in Kronstadt und erst recht nicht außerhalb?
Das kann ich eigentlich gar nicht genau sagen, warum es so ist. Aber es ist eigentlich still um dieses Ereignis. Recht still.
Ich würde mich freuen, wenn der mehr in der Gesellschaft stünde und man einfach ohne Vereinnahmung das darstellt, was damals war, und die Tat in den Kontext stellt, in dem sie geschehen ist, nämlich eigentlich am Höhepunkt der Hoffnungslosigkeit unter Nicolae Ceausescu.
Die Vergangenheit haftet wie hart illegal gefällter Karpatentannen.
Es stellt sich die Frage, inwiefern das Dossier Babesch nicht einen heute noch wirksamen geheimdienstlichen Wert hat. Wert nicht im Sinne von geheimdienstlichen Zielen, sondern im Sinne von Schutz. Schutz der betreffenden Bearbeiter. Ja, also die Kontinuität hat es nun mal gegeben zwischen der Securitate und dem rumänischen Sicherheitsdienst von heute, und die Leute haben weitergearbeitet. Und es kann gut sein, dass die noch nicht in Rente sind.
Kronstadt, Strada Livio Cornel Babesch. Links und rechts Plattenbauriegel. Mit Fackel. Schablonenbilder. Rote Flamme, schwarzer Griff. Buchstaben darunter. Ero Livio Babesch. Ero, Held. Beim Naherangehen. Irgendwas verbirgt die Flamme. Ein Gesicht. Im Profil. Seines. Etelka aber wohnt nicht mehr hier draußen, bei den Fabriken. Die Nachbarn waren missgünstig. Was hat diese Tat uns nun gebracht? Und der Mann war so schweigsam, hat wenig geredet. Er kam nach Hause, hat gemalt. Etelka war zuständig fürs Haus, fürs Kind. Fürs Schlange stehen. Sie sieht auf 30 Jahre alten Fotos fast älter aus als heute. Versteckt, damals, hinter dicker Brille und allgegenwärtiger Angst. Livio, schnauzbärtig, nach außen lachend. Gabi machte Hausaufgaben und er schnitzte einen Akt oder eine Heugabel. Alles bei Kerzenschein, weil der Staat den Strom abgestellt hat. Aber wenn Etelka ihre Altersgenossen daran erinnert, wollen viele das nicht hören. Nachbarn, Bekannte, viele aus Etelkas Generation geben bei Befragungen an, sie würden Nicolae Ceausescu zum Präsidenten wählen, wenn er zur Wahl stünde. Und ihr Lebensstandard sei schlechter als vor 89. Etelka versteht nicht, warum die Leute jammern. Wenn zwei Renten im Haus sind, kann man leben.
Aber es sind doch zwei Renten im Haus, davon kann man leben.
Die Leute jammern gern, selbst vor einer wie ihr.
Eu chiar am avut probleme. Și până la urmă am fost la un psihiatru, că nu erau atunci psihologi.
Bei der sogar die Psychologin mitgeweint hat und ein Gedicht schrieb für Etelka und Gabriela.
Și mi-a dat medicamente. Și la medicamente, oricum...
Für ihre Tochter hat Etelka sich immer wieder aufgerappelt. Gabi hat sie geschüttelt. Na, was willst du? Jetzt bin ich ohne Vater geblieben. Soll ich jetzt ohne Mutter bleiben? Die Totenfeier für Livio auf dem Vorplatz des städtischen Friedhofs. Menschen, die Etelka nicht kannte. Dutzende, Hunderte Radiohörer.
Also ich war tief beeindruckt von der Menschenmenge, die da zusammengelaufen ist. Er wurde nicht in der Totenhalle aufgebahrt, sondern im Hof.
Fotos vom 2. März 1990. Requiem für Livio Babesch auf dem Markt. Wichtige Intellektuelle kamen, Umbruchsprominente.
Ich kann mich auch erinnern, dass also sehr viele Leute beim ersten Jahrestag 1990 gewesen sind. S-a ținut aici
în de la Poiana, au coborât și în Piața Sfatului, unde era și domnul Șora.
Cioran, der Philosoph.
Resist.
Ana Blandiana, die Schriftstellerin. Und Etelka, tränentupfend. Und Gabriela, aufrecht, die Augen geschlossen. Livius Skizzenbücher und Notizen bleiben im Labyrinth des Securitate-Archivs spurlos verschwunden. Die meisten Bilder und Skulpturen aber hat Etelka auf ihrer Flucht aus der Strada Livio Cornell Babisch mitnehmen können.
Man sieht es ja eben auch an den Bildern in der letzten Zeit, dass diese Sachen in
die früheren, viele volkstümlich, bevölkern Schlafzimmer und Flur. Die der späten, verschlossenen Jahre, als er düstere Visionen malte, haben ein Extrazimmer, so wie früher er.
Also diese, die etwas braver sind, die sind natürlich etwas älter. Mhm. Diese letzten Bilder, die sind nicht so brav. Halt
Ohnmacht, amputierte Bäume, giftige Galaxien und Wüsten.
Das ist der amputierte Wald und da sind wir jetzt tatsächlich angekommen.
Die Urkunden, die der malende Elektriker weiter bei Talentwettbewerben bekam, ziert eine hochgereckte Fackel.
Das Nichts, ja, das, die Leere. Er malt das Nichts, oder die Leere.
Și cădalele astea sângerânde duc până la urmă spre nimic, adică...
Blutende Fliesen führen letztendlich ins Nichts.
Ja, 88.
Nimic. Nichts. Ein Wort, das oft fällt, wenn Etelka von den kalten 80er Jahren erzählt. Dass Livio ihr nichts gesagt hat. Nicht, was er dachte. Nicht, was er auf Vorder- und Rückseiten seiner Bilder schrieb. Nicht, dass er die Partei verlassen haben soll. Nichts von Depressionen, von Opposition. Von seinem Plan. Schwer vorstellbar, aber auch das passt. Neant. Noch ein Wort. Ein seltenes. Für all dieses in Luft auflösen. Weg sein. Das Vergessen ins Danach.
Nein, nee, weil ich selbst nicht mehr wusste, was Neant heißt eigentlich, so wie ich auch nicht. Sie als Ungarin, ich als Sachse, wir haben diesen Begriff nicht im aktiven Wortschatz.
Ein roter Steg verliert sich auf dem Bild Neant in unruhigen Wolken. Nur Icarus käme noch weiter hier, wie Livio ihn geschnitzt hat, mit pfeilhohen Flügeln, aber ohne Arme.
Also das Nichtsein ist der Nährend. Die Leere, die Nichtexistenz, das Nichts, den Tod.
Abschiedsworte hinterließ Livio nicht, oder?
Ich habe das Bild erst umgedreht, nachdem er nicht mehr war. Und dann erst habe ich gesehen.
Tableau era tot timpul pe... stativul ăsta și
das Bild war immer auf dem Stativ dort.
Dar eu nu m-am uitat niciodată pe spate ce scrie.
Nie auf die Idee gekommen, einen Blick auf die Rückseite zu werfen, ob da was steht oder nicht.
Das Bild, an dem er bis zuletzt gemalt hat. Eine Höhle, Säulen, Stalagmiten mit Masken, Totenmasken. Dazwischen zwei, die ungelenk was oder wen suchen.
Ein Tableau, care să.
Erst Monate nach dem Fanal drehte Etelka das Bild um.
Scriunde war Ende.
Ah, da, pe ultimul tablou.
Pe ultimul tablou, da. Da. Also auf dem letzten Bild, ja.
Auf der Rückseite der Leinwand steht blass und rot.
Adio.
89, Ende. Auch 2015, im Herbst, gibt es ein Feuer in einem engen Bukarester Club. Ein so schlimmes, Etelka wagt nicht, den Fernseher einzuschalten. 27 Feiernde tot, in Panik und giftigem Rauch. Fast 40 weitere sterben in Krankenhäusern. Korruption tötet, rufen bald Erste, meist junge Demonstranten. Der Club, in dem es gebrannt hat, heißt Kollektiv. Und der Protest will nicht verebben. Ein Fluss namens Resist haltet durch. Nu, nein, gegen die Diebe da oben. Eigene Helden, Heldinnen hat Resist. Sogar eine Behörde gegen Korruption. Und einen Antihelden. Der auch Livio heißt. Livio Dragnea. 2019 muss der Schattenpremier ins Gefängnis. Und seine schärfste Gegnerin wird Staatsanwältin bei der EU.
Livio und Ceausescus kalte Klaue. Sie hörten ein Feature von Paula Schneider. Es sprach Tanja Schleif. Ton und Technik Henrik Manuk und Roman Weingart. Regie Hüseyin Michael Cirpici. Redaktion Ulrike Bajor. Eine Produktion des Deutschlandfunks mit dem Norddeutschen Rundfunk 2019.